SRF 2 Kultur.
Gutes Radio hält seine Hörerinnen und Hörer hoffentlich bei der Stange. Und dass ein Radio mit ganz schlimmer Musik oder zum Beispiel einem unerträglich schlechten Hörspiel ein Publikum dazu bringt, das Radio auszuschalten, das kann man sich ja auch noch vorstellen. Aber dass ein Hörspiel so gut ist, dass es Hörerinnen und Hörer in die Flucht schlägt und Panik verursacht, das kann man sich fast nicht mehr vorstellen. Und doch gelang genau das dem jungen Orson Welles vor 75 Jahren. Hörspielregisseur Claude-Pierre Salmoni hat nach dem berühmten Hörspiel gegraben und sich auch gefragt, was für einer war H.G. Wells, der die sensationelle Vorlage für das Hörspiel geliefert hat.
Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
Das Columbia Broadcasting System präsentiert Orson Welles und das Mercury Theater on Air in Krieg der Welten von H.G. Wells. So wurde das Hörspiel vom 30. Oktober 1938, also heute vor 75 Jahren, von der Radiostation an der Madison Avenue, New York, angekündigt. Der damals 23-jährige amerikanische Schauspieler und spätere Filmregisseur und Autor Orson Welles produzierte seit dem Sommer 38 mit seiner Theatertruppe Hörspiele. Ab dann nannte sich das Ensemble The Mercury Theatre on Air. Es hatte ein Millionenpublikum und Orson Welles wurde mit diesen Radioauftritten überhaupt erst berühmt. Das Hörspiel, das am Abend vor Halloween ausgestrahlt wurde, hatte als Vorlage einen Roman des britischen Beinahe-Namensvetters des berühmten Autors Herbert George Wells, der sich mit einem E weniger schreibt. H.G. Wells, wie er üblicherweise genannt wird, ist eine zwielichtige Figur in der Literaturgeschichte. Er gilt als Pionier der Science-Fiction-Literatur. Sein Roman The War of the World, Krieg der Welten, hatte er 40 Jahre zuvor als Buch veröffentlicht, also 1898. H.G. Wells hat nicht nur utopische Fantasien in Literatur umgesetzt, er hat lange bevor sie möglich geworden ist, die Atombombe vorausgesehen. Er hatte eine pessimistische Seite und befürchtete, die Menschen würden Opfer ihrer eigenen technischen Fähigkeiten und Errungenschaften. Aber er hat sich auch um eine wünschbare Zukunft um jeden Preis engagiert. So war er Mitglied der britischen sozialistischen Fabian Society. Wie viele englische Intellektuelle seiner Generation lehnte er zwar in den 30er und 40er Jahren den Nationalsozialismus ab, befürwortete aber die Eugenik, welche auch die Nazis in ihrer Rassenhygiene betrieben, also Fortpflanzungsverbot und Zwangssterilisation für Leute, die den herrschenden Gesundheits- und Verhaltensidealen nicht entsprachen. Seine antijüdischen Äußerungen sind vehement. Natürlich orientierte sich sein Zukunftsideal am abendländischen modernen Kulturbegriff. Die Frage nach der Akzeptanz seiner Ideale bei Menschen anderer Kulturräume spielte kaum eine Rolle. Von Letzteren aus gesehen muss ein solches Ideal ähnlich wirken wie die Invasion, die er als erfundene Romangeschichte in Krieg der Welten erzählt hat. Die Geschichte fängt in der amerikanischen Hörspielversion von 1938, gesprochen vom jungen Orson Welles, so an. Wir wissen, dass die Welt seit den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts von intelligenten Wesen beobachtet wird, die größer sind als wir. Diese bedrohliche Situation, die uns zum Forschungsobjekt macht, als wären wir Bazillen in einem Wassertropfen unter einem Mikroskop, wird im Verlauf der Sendung immer schlimmer. Berichte von natürlich fingierten Korrespondenten an verschiedenen Orten von Amerika beschreiben die Invasion von Außerirdischen in den dramatischsten Tönen. Der dokumentarische Charakter des Hörspiels war wohl das wirksamste Element des Medienereignisses. Tatsächlich gerieten Hörerinnen und Hörer in Panik, verließen ihre Häuser und machten sich kopflos auf die Flucht. Andere saßen ihre Angst zu Hause aus. Dass die Sendung als Hörspiel angesagt worden war, mit Titel und Autor und Sprechernamen, nützte nichts mehr, so dass der apokalyptische Tiefpunkt der Story so richtig in die Knochen fahren konnte. Jede Kommunikation mit New Jersey ist vor 10 Minuten abgebrochen. Es gibt keine Verbindung mehr. Artillerie, Air Force, alles ausgelöscht. Das ist vielleicht die letzte Radiosendung. Wir bleiben bis zum Ende hier. Der Wirkungsgrad bei den Hörerinnen und Hörern ist in der späteren Hörspielgeschichte nie mehr erreicht worden. Krieg der Welten ist eine Fantasie, die mit Monstern aus dem Weltall operiert. 10 Monate nach der Ausstrahlung der so erfolgreichen Hörspielfassung brach tatsächlich der grausamste Krieg der Menschheitsgeschichte aus, der Zweite Weltkrieg. und der wurde nicht von extraterrestrischen Monstern ausgelöst, sondern von terrestrischen.
1938 hat Orson Welles mit seinem Hörspiel «Krieg der Welten» das amerikanische Radiopublikum geschockt. Die Leute haben geglaubt, dass die Invasion der Aliens direkt vor ihrer Haustür stattfindet. Fiktion ist als Realität wahrgenommen worden. Heute, 75 Jahre später, sind es schon lange nicht mehr die Hörspiele, sondern die Reality-Serien im Fernsehen, bei denen die Menschen Fiktionalität mit Realität verwechseln. Ingrid Tomkowiak forscht am Institut für populäre Kulturen an der Universität Zürich über Reality-Soaps. Mit ihr habe ich vor der Sendung noch gesprochen und sie gefragt, ob sie eine Verbindung sieht von Orson Welles Hörspiel zu den heutigen Reality-Formaten.
Ich denke schon, dass man da eine Verbindung sehen kann, insofern als dort ja Fakten und Fiktionen miteinander vermischt werden. Wobei man sagen muss, dass Orson Welles eigentlich sein Hörspiel, das wie eine Dokumentation daherkam, klar deklariert hat als eine Vertonung des Romans von Orson Welles.
Das heißt, es ist klar gemacht worden, das ist Fiktion.
Genau. Und bei den Reality-Soaps von heute muss man auch unterscheiden zwischen also eben wirklich dokumentarischen Sendungen und der sogenannten Scripted Reality, wo eben eigentlich eine fiktionale Handlung im Hintergrund steht, die aber daherkommt wie eine Dokumentation. Also das ist dann eigentlich ähnlich wie bei Orson Welles. Nur der Unterschied ist, dass es nicht so offen deklariert ist als Fiktion, sondern dass häufig eigentlich, wenn überhaupt ein Hinweis darauf kommt, er dann ganz klein im Abspann erwähnt ist, Handlungen und Figuren in diesem Film sind frei erfunden oder irgend so etwas in der Art. Aber wenn man da nicht bis zum Schluss guckt, dann kriegt man das gar nicht mit.
Ja, aber es sind doch halb professionelle Schauspieler, die teilweise völlig überdrehte Alltagssituationen auch darstellen. Müssten wir nicht eigentlich das Ganze sofort als erfundene Geschichten entlarven? Warum ist es trotzdem so schwierig?
Studien, die zeigen, dass je häufiger solche Sendungen geschaut werden, desto weniger ist eigentlich dann das Vermögen, das noch als Fiktion zu erkennen. Die sind wirklich sehr gut gemacht. Also man muss davon ausgehen, dass diese Laienschauspieler, die werden gecastet, also die sind zum Teil vielleicht auch noch nicht ganz unerfahren, aber es sind auch keine professionell ausgebildeten Schauspieler. Das heißt, sie kommen in ihrer Laienhaftigkeit durchaus authentisch rüber. Dann liegt dem Ganzen ein Drehbuch zugrunde, was auch mit Spannungstechniken verfasst ist. Also das ist sehr ausgeklügelt, das ist sehr gut gemacht eigentlich, sodass es einen unterhält auch und dass es einen beim Zuschauen auch dabei behält. Dann gibt es beispielsweise die Kameraführung, die das sehr dokumentarisch angeht.
Sie haben jetzt mit der Kamera und mit den Schauspielern und auch mit dem Script schon einige Zutaten erwähnt, die offenbar besonders wichtig sind, dass wir eine Scripted Reality eben als wahr einstufen. Gibt es da sonst noch irgendwelche Kniffe?
Eine weitere Zutat ist, denke ich, dass sie vorhandene Klischees bedient. Also ich habe einen Doktoranden, der arbeitet über Scripted Reality Filme über Hartz-IV-Empfänger. Und der hat eben auch herausgefunden, dass diese Filme eigentlich erstmal so tun, als würden sie Partei ergreifen für diese armen, von der Gesellschaft gebeutelten Menschen. Aber eigentlich bedienen sie alle Klischees, die man über Hartz-IV-Empfänger hat. Und am Ende einer solchen Sendung ist man dann als Zuschauerin der Überzeugung, ja, die sind ja selber schuld an ihrer Situation.
Orson Welles hat mit seinem Hörspiel ja ein sehr düsteres Weltbild gezeichnet und 10 Monate nach der Ausstrahlung dieses Hörspiels ist dann der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Da sind dann sozusagen die irdischen Monster gekommen und haben gemacht, was Außerirdische besser nicht hätten hinkriegen können. Was sagen die Reality-Soaps denn von heute über unsere heutige Zeit?
Also ich denke, sie zeichnen ein etwas düsteres Bild von der Verfasstheit unserer Gesellschaft, also von dem sozialen Miteinander. Es werden Menschen gezeigt, die nicht unbedingt aktive Gestalter ihres eigenen Lebens sind. Also es sind eigentlich Menschen, die in einer Gefangenschaft sozusagen in ihrer Rolle begriffen sind, keine aktiven Gestalter ihres Lebens, keine Kreativität gegenüber ihrem Alltag, um etwas Besseres aus ihrem Leben zu machen, mehr haben.
Picasso, das ist mehr als nur ein klingender Name, das ist schon fast ein Label für große Kunst. Schließlich ist Pablo Picasso der Künstler der klassischen Moderne und die Kunststudenten und Fans auf der ganzen Welt, die pilgern nicht nur in die Picasso-Museen nach Barcelona und Paris, sondern auch nach Malaga. Dort ist Pablo Picasso zur Welt gekommen und dort ist vor genau 10 Jahren ein weiteres Picasso-Museum entstanden. Mein Kollege Nino Gadient hat mit dem Kulturkorrespondenten Paul Ingendey gesprochen über ein Museum, das dem großen Meister Picasso ein Denkmal setzt, das aber auch für eine Familiengeschichte steht.
Paul Ingendey, was ist denn das für eine Familiengeschichte?
Ja, das ist sogar eine sehr schöne Familiengeschichte. Die Picasso-Familie, heute bestehend aus Christine, der Schwiegertochter, und deren Sohn Bernard, die haben schon seit langem versucht, eine neue Verbindung zwischen Malaga und Picasso herzustellen. Spanien hat ja eine problematische Geschichte mit dem großen Sohn, denn die Franco-Zeit hat wirklich verhindert, dass sein Werk in Spanien zu sehen war. Picasso selbst hat großen Abstand gehalten. Und nach ersten Versuchen in den 50er Jahren durch Christine und ein Go-Between, die aber zu nichts führten, gab es in den 90er Jahren neue Annäherungen. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass nach langen Verhandlungen, wer was bezahlt und welche Werke eingespeist werden, im Jahre 2003 dieses wirklich sehr schöne modernistische Gebäude eröffnet werden konnte. Und es sind über 200 Werke Picassos zu sehen, die also Malaga wieder auf die Karte der Kunstgeschichte setzen.
Jetzt feiert dieses Museum sein 10-jähriges Jubiläum. Gibt es da eine spezielle Ausstellung?
Ja, es gibt schon das ganze Jahr hindurch Aktivitäten, mehrere Picasso-Ausstellungen, die diese Familienverbindung betonen. Das, was also aus dem inneren Kreis kommt, auch Porträts der Familie, das ist eine. Aber jetzt ist eine wunderschöne Schau mit 11 eingeladenen Werken aus Pariser Museen, zum Teil großen, zum Teil kleinen, die zeigen, welche Meister und Modelle Picasso hatte, also Cézanne, Degas, Rodin und dann immer korrespondierende Werke von Picasso daneben gehängt, sodass man diese enge Verbindung der Pariser Zeit sieht und daneben eben die ständige Sammlung plus eine ganze Menge von Aktivitäten. Die ganze Nacht war das Museum geöffnet, von Samstag auf Sonntag. Es gab Konzerte, Vorträge, Kinderprogramme und da hat wirklich Malaga sich auf die Beine gemacht und ist in Strömen in dieses Museum hineingegangen und da sah man endlich mal großes Leben.
Wer genau hat denn diese Museumsnacht besucht oder dieses Museumswochenende? Sind das vor allem Touristen oder sind das auch Einheimische, die sich mit Pablo Picasso beschäftigen?
Ja, es ist so, dass die Zahlen, die ich bekommen habe, nicht so toll aussehen, was die Einheimischen betrifft. Das ist eindeutig eine Touristenveranstaltung, wobei ich das gleich wieder qualifizieren muss. Es sind natürlich dann kulturinteressierte Touristen, die auch in Badelatschen kommen, weil sie gerade am Strand waren, kommen sie dann ins Museum. Die Einheimischen selber machen nur 30% aus, was ein Jammer ist. Im Jahr sind es etwa 400.000, das ist nicht schlecht. Aber natürlich muss das Museum versuchen, die einheimischen Kulturinteressierten näher an das Museum zu bringen. Das ist die große Aufgabe.
Also kann man sagen, es hat noch Potenzial, wenn es darum geht, Pablo Picasso so ein bisschen als Stadtheiligen von Malaga zu begreifen und das Museum dann als passenden Tempel dazu zu verstehen?
Das ist ein hübsches Wort und ich sehe das auch. Ich habe mit Amüsement eigentlich gesehen, dass sowohl die Zeitungen, die sich überschlagen haben, wie auch die Publikationen, die jetzt waren, immer wieder Picasso als großen Sohn der Stadt. Man darf aber nicht vergessen, der große Sohn ist mit 10 Jahren weggebracht worden nach Nordspanien, weil sein Vater nicht mehr in Malaga bleiben konnte. Er fand dort kein Auskommen. Und dann ist er mit 19 Jahren zurückgekommen, hat ein paar Monate in Malaga verbracht und hat dann im höheren Alter nostalgisch dieses herrliche, mediterrane Lebensgefühl beschworen, aber eigentlich hat Malaga ja für ihn intellektuell keine Rolle gespielt. Und jetzt versucht Malaga, den großen Sohn, eben die Kindheit des großen Sohnes, das Geburtshaus zu zelebrieren. Und ich wünsche denen alles Gute damit. Das hat natürlich auch ein bisschen was Falsches, weil Andalusien gerne die großen Söhne forttreibt. Die können in der Heimat nie was werden.
Sie fliehen vor Armut und politischen Konflikten und suchen eine bessere Zukunft im Ausland. Hunderttausende Menschen aus Afrika verlassen jedes Jahr ihre Heimatländer, viele davon mit dem Ziel Europa. Aber nicht nur Europa. Seit einigen Jahren sind auch immer mehr Flüchtlinge unterwegs nach Südamerika. Eine neue Einwanderungswelle? Martin Lehmann hat mit der Journalistin Anne Herberg in Buenos Aires gesprochen.
Wie kommt es, dass Flüchtlinge aus Afrika vermehrt Richtung Südamerika aufbrechen, Anne Herberg?
Naja, Europa schottet sich immer mehr ab, es baut sich selbst zur Festung aus Und wenn man mal in die Statistiken schaut, dann sieht man, die Zahlen afrikanischer Flüchtlinge sind exakt genau seit dem Jahr 2005 sprunghaft angestiegen nach Südamerika. Und das ist das Jahr, in dem die EU-Grenzschutzbehörde Frontex ihre Arbeit aufgenommen hat. Europa bleibt zwar nach wie vor das Hauptziel nach Südamerika, da kommen mehrere Tausend pro Jahr, aber es ist zur Alternative geworden. In Brasilien stammen bereits über 60% aller Asylanträge aus Afrika und selbst in Argentinien wird die Zahl afrikanischer Flüchtlinge und Migranten mittlerweile auf rund 10.000 geschätzt. Hintergrund ist auch eine wirtschaftliche Frage. Brasilien, Argentinien, Peru oder Chile, das sind Länder, die in den letzten Jahren einen Boom erlebt haben. Es gibt dort Arbeitsplätze und, das ist auch wichtig, es sind politisch stabile Länder.
Die Flucht nach Europa passiert ja meist auf Booten, auf fragilen Untersätzen, die allzu oft in Seenot geraten, kentern, Menschen in den Tod reißen. Wie und auf welchen Routen gelangen die Menschen denn nach Südamerika?
Das ist unterschiedlich. Man muss zwei Gruppen unterscheiden. Und zwar kommen auf der einen Seite Bürgerkriegsflüchtlinge, zum Beispiel Elfenbeinküste oder aus dem Kongo. Und ich habe selbst mit einem Jugendlichen aus dem Kongo gesprochen, der vor den Rebellen dort floh. Und der ist einfach Hals über Kopf zum Hafen, hat sich als blinder Passagier in ein Schiff gesetzt und hat so die Überreise angetreten. Also wirklich monatelang oder einen Monat im Grunde auf dem Meer verbracht, im Schiffsbauch und hat gehofft, oft nicht entdeckt zu werden, weil dann besteht auch das Risiko, einfach über Meer über Bord geworfen zu werden, weil ein Flüchtling an Bord, das verzögert natürlich den Aufenthalt eines Schiffes im Hafen, das kostet Geld. Es gibt eine zweite Gruppe, die kommt vor allem aus dem Senegal. Das sind Wirtschaftsflüchtlinge, also Wirtschaftsmigranten, die einen Arbeitsplatz suchen. Und da hat man herausbekommen, gibt es schon wirklich richtige Schlepperrouten. Diese Menschen kommen an die Nordküste Afrikas und werden von Marokko aus mit dem Schiff nach Spanien gebracht, von dort weiter nach Ecuador und dann geht es über Land weiter in die verschiedenen Länder Südamerikas.
In Europa, auch in der Schweiz, begegnen die Einheimischen den Flüchtlingen oft mit Misstrauen, gar mit Ablehnung. Wie werden die neuen Migranten in Südamerika aufgenommen?
Man kann generell sagen, die Flüchtlingspolitik der meisten südamerikanischen Länder, die ist im Vergleich zu Europa sehr viel freundlicher. Es ist einfacher, Asyl gewährt zu bekommen. Es ist aber auch einfacher, eine Arbeitserlaubnis zu erhalten. In Argentinien gibt es nach einem Asylantrag innerhalb weniger Wochen das Recht auf kostenlose Gesundheitsversorgung, Sprachkurse teilweise, Unterstützung bei der Wohnungssuche. Die Menschen können teilweise auch die Universität und Schulen besuchen. Mittlerweile merken die Behörden aber, wir haben es hier nicht nur mit einigen wenigen zu tun, sondern mit vielen. Und das wird vor allem dann schwierig, wenn es nicht um Leute geht, die Asyl suchen, also Flüchtlinge sind, sondern Arbeitsmigranten sind. Und das sind vor allem Senegalesen. In Argentinien, da wurden 2011 fast alle Asylanträge von Senegalesen abgelehnt. Dann hat man gemerkt, die Menschen bleiben natürlich trotzdem im Land. Die Behörden kontrollieren nicht wirklich. Und mittlerweile ist ein Sonderprogramm ins Leben gerufen worden, um Senegalesen, das ist die größte Gruppe afrikanischer Migranten in Argentinien, um denen den Antrag auf eine Aufenthaltsgenehmigung zu erleichtern. In Brasilien ist das anders. Offizielle Statistiken sprechen zwar von rund 400 Senegalesen und Nigerianern, die im letzten Jahr illegal ins Land gekommen sind und auf ein Visum warten, aber es gibt in der Hinsicht noch keine politischen Antworten auf die Situation.
Wer ein Haus baut, sollte die Toilette nicht vergessen. Das ist ja so weit, so einleuchtend. Nur, was, wenn das Haus die Erde, wenn die Fäkalien Atommüll sind? Die Suche nach dem sichersten stillen Örtchen der Schweiz, der Welt natürlich, ist bislang erfolglos geblieben, auch hier in der Schweiz. Im Film «Die Reise zum sichersten Ort der Erde» dokumentiert der Basler Regisseur Edgar Hagen die weltweite Suche nach geeigneten Endlagern für Atommüll. Hannes Nüsseler.
10 seconds to zero time.
All countries, however big and however small, should have a way to safely look after radioactive waste.
Die Kernkraft mag umstritten sein, eines steht jedoch für Gegner und Befürworter fest. Es gibt kaum etwas Giftigeres als den radioaktiven Müll, der bei der Erzeugung von Atomstrom entsteht. Weltweit sind es bis heute rund 350.000 Tonnen, jedes Jahr kommen 10.000 Tonnen dazu. Wohin also mit dem strahlenden Abfall? Wer ein Haus baut, sollte die Toilette nicht vergessen. Das ist kein Sprichwort, sondern die Empfehlung eines chinesischen Geologen. Yu Wang sucht in der Wüste Gobi nach einem geeigneten Endlager für den Abfall von 40 Atomkraftwerken, die bis im Jahr 2020 in China in Betrieb genommen werden sollen. Der Basler Dokumentarfilmer Edgar Hagen nimmt den Ort in Augenschein.
Are we here on the safest place on the earth?
One of the safest. You should not say the safest.
Der sicherste Ort der Welt, er wurde noch nicht gefunden. Nicht in China und auch nicht in der Schweiz. Dabei sucht die NAGRA, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, seit den späten 1970er Jahren nach einem heimischen Endlager für ausgediente Kernbrennelemente. Bislang ist aber noch jedes Endlager am zivilen Widerstand oder an den geologischen Rahmenbedingungen gescheitert. Eine Garantie für 100.000 Jahre Ruhe, das gibt es nirgends. Trotzdem bleiben die Atomkraftwerke am Netz, während die Atomindustrie und die Politik unter wachsendem Druck nach einem stillen Örtchen suchen. Wie fatal ein voreiliger Entscheid sein kann, zeigt ein Beispiel aus den USA. Auf dem verseuchten Gelände der Hanford Site in Washington wurde während Jahrzehnten radioaktiver Müll vergraben.
The waste used to be dumped into the ground. Now it is the most contaminated site in the Western Hemisphere.
20 years of work is flawed.
Der Film Die Reise an den sichersten Ort der Erde bietet verstörende Ausblicke. Die Aufnahmen sind umso aufwühlender, weil der Regisseur das dringende, aber verdrängte Thema nicht auf eine Polemik verknappt. Edgar Hagen befragt Atomgegner und Befürworter und lässt sich dabei vom Nuklearphysiker Charles McCombie führen. Der sucht seit 35 Jahren nach einer Lösung und beginnt immer wieder von vorn. Der Atommüll stellt die demokratischen Entscheidungsprozesse weltweit auf die Probe. Doch der Regisseur findet im schwedischen Östhammer auch eine Gemeinde, die das gefährliche Nebenprodukt der schwedischen Atomindustrie freiwillig bei sich lagern möchte.
This monster is now loose.
Who is going to take care of it if we're not going to do it?
Wer, wenn nicht wir selbst, soll sich um unsere strahlenden Altlasten kümmern? Für Edgar Hagen, das macht sein Film klar, verbirgt sich der sicherste Ort der Erde nicht unter tonnenschwerem Gestein, er liegt vielmehr im lebendigen Diskurs einer informierten Öffentlichkeit. Bequeme Lösungen sind auch bei einem Atomausstieg keine zu erwarten. Und wegschauen gilt nicht.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.